Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Da greifen also Menschen jahrtausende alte Objekte auf der Museumsinsel an, beschädigen sie. Und es stellen sich seitdem viele Fragen. Warum kam das erst durch Recherchen unseres Hauses ans Licht? Und wie konnte das überhaupt passieren? Und natürlich, wer waren die Täter? Der Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger, wenn man so will, auch politisch verantwortlich für die staatlichen Museen, die ja die Museumsinsel bespielen, hat sich uns gegenüber über die möglichen Motive der Verbrecher geäußert.
Hier lässt sich ja jetzt kein System entdecken. Man hat offenbar willkürlich mit dieser Flüssigkeit Objekte bespritzt, aber jetzt nicht irgendwie nur nackte Darstellungen oder bestimmte Themata oder so. Aber das hört man ja auch immer wieder, dass Ausstellungen angefeindet werden, ob von extrem rechten Gruppen oder von anderen Ausstellungen, die sozusagen, wenn sie Themen des Islam aufgreifen, also dass sozusagen die Museen in ihrer Freiheit, Themen aufzunehmen, auch kritisch, vielleicht auch ein bisschen provozierend zu präsentieren, dass das eingeschränkt wird. Ich glaube, da ist eine ganz klare Tendenz in diese Richtung und da müssen wir aufpassen.
Noch ist natürlich alles offen, warum die Taten passierten, wer sie begangen hat. Aber sie erinnern eben an andere Angriffe auf Kunstwerke und wertvolle Objekte. Und natürlich fällt es eben auch auf, dass der rechtsextreme Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann auf der Museumsinsel gegen die Werke in den Museen der Museumsinsel hetzte. Zum Beispiel den Pergamonaltar als Thron des Satans. Museumsexperte Nikolaus Bernau, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist eine ziemlich abstruse Angelegenheit. Die ist schon in den 1880er Jahren aufgetaucht und wird seitdem so alle 10, 15 Jahre einmal durch die Boulevardmedien gehetzt, dass der Thron des Satans, nämlich wie er in der Offenbarung des Johannes erwähnt wird, der Pergamonaltar sei. Dafür gibt es nicht die geringsten archäologischen Indizien. Selbst theologisch ist das eigentlich sehr abstrus, das Ganze, weil das, was Johannes in seiner Offenbarung, also in der Apokalypse erwähnt, ist erstmal ein literarischer Topos, also irgendwo ist eben der Thron des Satans in einer Zeile, die gleichzeitig die standhafte Gemeinde in Pergamon erwähnt, die sich eben trotz dieses Thron des Satans zusammengehalten habe und obwohl dort Menschenopfer stattgefunden haben. Womit wir sozusagen gleich zwei Probleme haben, nämlich das eine ist, der Pergamonaltar wird gar nicht erwähnt. Das heißt, es kann auch sonst irgendein Altar oder zum Beispiel der prächtige, genau zu der Zeit gebaute Tempel des Trajan sein. Und das zweite ist, dass Menschenopfer in Pergamon nicht mehr stattfinden durften. Seit 97 vor Christus sind die im römischen Weltreich nämlich explizit verboten gewesen. Das hindert aber jetzt Verschwörungstheoretiker überhaupt gar nicht, diesen Mythos aufzunehmen. Im 19. Jahrhundert, muss man dazu aber sagen, hatte das eine ganz andere Bedeutung. Da ging es darum, mit dem Bezug auf diese Bibelstelle, die Ausgrabungen in Pergamon, die ja sehr teuer waren, zu legitimieren in der Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit war dazu auch bereit, weil es diese ganze Leben-Jesu-Forschung gab, die neuen Missionsbewegungen etc. Das hatte also überhaupt nichts mit einer tatsächlichen Erkenntnis eines Throns des Satans zu tun.
Und der wäre auch sicherlich schlecht verkaufbar gewesen, glaube ich, in der Öffentlichkeit, wenn es etwas Ähnliches gewesen wäre. Aber der Pergamonaltar konnte ja auch gar nicht angegriffen werden in diesem Fall, weil er sich ja in Restaurierung befindet. Aber nun haben wir ja ganz andere Objekte, die da angegriffen worden sind. Wie gesagt, wir wissen noch gar nicht, wer es war. Es gibt auch noch keine weiteren Ermittlungsergebnisse, zumindest keine, die in die Öffentlichkeit geraten wären. Dennoch, was könnte denn Angreifer an diesen Objekten, die jetzt auf der Museumsinsel attackiert worden sind, interessiert haben?
Das ist tatsächlich aus der Perspektive von Verschwörungstheoretikern eine ganz interessante Sache. Das sind nämlich Objekte erstmal aus dem alten Ägypten, Sarkophage, und dann symbolistische Gemälde. Und das alte Ägypten wird schon seit dem 18. Jahrhundert immer wieder gleichgesetzt mit Freimaurern und Illuminaten und Geheimbünden und allem Möglichen. Und symbolistische Gemälde aus der Zeit um etwa 1890, 1900 aus Belgien sind eben gerade ihrer Vieldeutigkeit wegen wunderbar geeignet, dass man da die wüstesten Theorien spannen kann. Und genau diese Objekte wurden ja wohl tatsächlich mit diesem Öl bespritzt.
Was sind das für Theorien? Also zum einen haben wir diese ägyptischen Sarkophage, die ja aus einer völlig anderen Zeit stammen und dann also ja fast schon Jahrtausende später dann diese symbolistischen Gemälde. Gibt es da irgendeine Verbindung?
Es gibt nur die Verbindung in den Köpfen derjenigen, die eine Verbindung herstellen wollen, also klassisch Verschwörungstheorie. Allerdings muss man sagen, die Symbolisten waren ausgesprochen begeistert von Ägypten, wie überhaupt ganz Europa ja seit 200 Jahren begeistert ist von Ägypten, auch deswegen, weil es immer wieder so geheimnisvoll erscheint und so magisch und so unerklärlich, dass man diese Schrift so lange nicht lesen konnte, dass die Bildersprache so schwierig zu entziffern ist, dass es eine so unendlich lange Geschichte gibt, über die man schauen kann. Das ist alles immer sehr faszinierend gewesen für Europäer. Und da hat man immer schon die seltsamsten Sachen reingelesen. Man erinnere sich an Mozarts Zauberflöte. Das ist ja eine Ägyptomanie, wenn man so will. Und da werden auch reichlich mit Freimaurerkulten und Geheimnissen gespielt. Das ist in dem Sinne ein in Musik umgesetzter, ja, Verschwörungsmythos möchte man nicht sagen, das ist ein bisschen zu grob, aber doch so eine Verschwörungsidee.
Aber offenbar scheinen ja, ich sage mal im weitesten Sinne, auch Leben und Tod, der Teufel scheint eine wichtige Rolle zu spielen, die Unterwelt scheint eine Rolle zu spielen, dieses mystisch-mythische und tatsächlich auch, das sind ja Sarkophage nochmal gewesen, die angegriffen worden sind, tatsächlich auch vielleicht die Unerklärlichkeit des Todes, sind das so grundsätzliche auch Elemente von Verschwörungsmythen, der Umgang mit dem Tod und die Schwierigkeit, ihn zu akzeptieren und zu verstehen?
Also das denke ich schon, also das steht zumindest so in der Literatur drin, sagen wir es mal so. Also da bin ich jetzt kein Fachmann in keiner Form. Aber was sehr auffällig ist, dass Museen immer wieder die Orte sind, an denen solche Verschwörungsmythen und Verschwörungsideen aufgehängt werden. Also man erinnere sich bloß an diesen Roman Illuminati, der spielt ja ganz wesentlich im Louvre. Und das spielt eben immer wieder eine Rolle, dass Museen einerseits die Orte sind, an denen Rationalität bis zur absoluten Exzess durchgetrieben wird. Also, dass man Gemälde genau aufsortiert, nach Meistern, nach Farben, nach Größen etc. Und andererseits sind sie eben auch immer der Ort, an dem, wenn man so will, organische Geschichte unterbrochen zu werden scheint. Das heißt, die Objekte kommen ins Museum und dann behaupten ja auch die Museen selbst, tatsächlich ist das nicht der Fall, aber ist egal, das behaupten die Museen, das behaupten auch die Kritiker der Museen seit jeher, wird dort die Geschichte, die sich eigentlich weiterentwickeln würde, einfach unterbrochen. Und die Museen sind quasi unorganisch. Und das ist ein klassischer Vorwurf. Und deswegen sind Museen auch immer wieder Orte gewesen von Taten gegen die Objekte. Die hatten ganz unterschiedliche Gründe. Also es gibt diese ganz emotionalen Sachen, dass Leute einfach von Objekten, die in Museen hängen, so angegriffen sich fühlen und so emotional betroffen sind, dass sie diese zerstören wollen. Das war zum Beispiel bei einem Rubens-Gemälde in der Alten Pinakothek in München 1959 der Fall oder bei den Gemälden von Barnett Newman in der Nationalgalerie und dem Amsterdam Stedelijk. Die Leute, die die angegriffen haben, die waren emotional schwer angegriffen. Es gibt immer wieder Leute, die wollen einfach berühmt werden und greifen deswegen Kunstwerke an, so in der Tradition von Herostratos. Aber es gibt auch politische Aktionen, die damit zusammenhängen.
Können denn die Museen irgendetwas tun, um tatsächlich mit dieser ganz speziellen und auch schwer kalkulierbaren Bedrohung umzugehen?
Letztlich überhaupt gar nicht. Sie können nur ihre Sicherheitseinrichtungen möglichst hochhalten. Aber jemand, der glaubt, dass er beispielsweise wie kürzlich bei dieser vorgetäuschten Diebstahlsaktion im Quai Branly in Paris, also das ja faktisch ein Vandalismus war, weil man hat überhaupt keine Rücksicht genommen auf die Qualität und auf die Physis der Objekte, dass er dadurch gegen den Kolonialismus protestieren kann, da kann kein Museum was gegen machen, es sei denn, es schließt sich vollkommen zu. Dann hat es aber seine Aufgabe als Museum vollkommen verfehlt. Das heißt, die Offenheit des Museums ist leider immer auch die Gefahr für die Objekte, da drin von irgendwelchen Leuten aus den unterschiedlichsten Gründen angegriffen zu werden.
Aber gibt es irgendwelche, einen bestimmten Typus von Objekt, wo sich jetzt viele Museumsdirektoren und Direktorinnen die Frage stellen, ah, das könnte ein Ziel sein von Verschwörungserzählern, von Menschen, die glauben, gegen diese Werke vorgehen zu müssen, also dass man da nochmal genauer hinschaut.
Also auf jeden Fall scheint es so zu sein, wenn man sich jetzt mal die Geschichte der Zerstörungen anguckt und nicht die Geschichte der einfach Beschädigungen, die sind ja viel, viel schlimmer. Ja? Also dass Leute sich im Museum mal schnell umdrehen und kurz eine antike Vase auf den Boden donnern, das passiert viel, viel häufiger. Also der Vandalismus, den wir jetzt gerade betrachten, ist ja eine insgesamt sehr, sehr seltene Aktion. Trotzdem, was für die Museumsdirektoren zweifellos immer ein Hinweis wäre, ist eine gerade aktuell laufende große Debatte. Weil auch die Leute, die sozusagen aus emotionaler Befindlichkeit handeln, orientieren sich oft daran, was in der Öffentlichkeit debattiert wird. Der Angriff 1982 auf das große Gemälde Who's Afraid of Yellow, Blue and Red von Barnett Newman in Berlin wurde regelrecht initiiert durch eine Kampagne der Bild-Zeitung, die vehement gegen den Ankauf dieses großartigen abstrakten Gemäldes polemisiert hatte. Und das war sozusagen eine Zielstellung in dem Sinne. Es gab immer wieder die Opposition gegen die Ausstellung zum Beispiel von nackten Statuen in großen Kunstgalerien, die religiös motiviert sein konnte oder auch sittlich motiviert sein konnte. Vor etwa 2 Jahren gab es ja die Abhängung eines Kunstwerks aus der schottischen Nationalgalerie, weil es angeblich frauenverachtend gewesen sei, weil es eine nackte Frau darstellte. Sofort gab es in Berlin die Debatte, dass man das Gemälde Siegreicher Amor von Caravaggio abhängen müsse, weil es pädophilen Charakters sei. Das ist totaler Blödsinn, aber diese Debatte um das Gemälde, die zeigte an, oh, das könnte eventuell interessant sein für Leute, die aus welchen Gründen auch immer meinen, über die Zerstörung oder Beschädigung von Kunstwerken Aufmerksamkeit erregen zu können. Das sind die einzigen Sachen, die im Grunde genommen ein Museumsdirektor, eine Museumsdirektorin machen kann. Man muss aufmerksam sein, wie die öffentliche Debatte gerade läuft.
Nikolaus Berner, Museumsexperte über die Gefährdung von Museen durch Verschwörungsideologien.